Notrettung ist kein Verbrechen. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Seenotrettung ist kein Verbrechen. Seenotrettung ist kein Verbrechen.
Es ist bedrückend heiß. Die 38-Grad-Marke wurde in Fürth an diesem Freitag schon lange geknackt. Und auch am späten Nachmittag scheint es einfach nicht abkühlen zu wollen. Wer aber um diese Zeit in die Fürther Innenstadt schaut, sieht ausnahmsweise keine bunte Armada aus Sommerkleidern und Hawaii-Shorts, sondern blickt in ein Meer aus Orange. Die Seebrücke Fürth hatte zu einer Demonstration aufgerufen, um ein Zeichen gegen das Sterben im Mittelmeer zu setzen. Die Demonstration begann am Drei-Herren-Brunnen in der Innenstadt und führte über die Fürther Freiheit und die Königstraße schließlich zum Grünen Markt. 669 Menschen starben dieses Jahr bereits im Mittelmeer. Die Dunkelziffer ist hoch. Denn seit Seenotrettung von der italienischen Regierung kriminalisiert wird, sind immer weniger Schiffe in der Nähe, um das Sterben überhaupt erst zur Kenntnis zu nehmen. Schiffe, die trotzdem auf Rettungsmissionen fahren, um Ertrinkende aufzunehmen, wird ihre Mission mit allen Mitteln erschwert, wie Ralf von der Organisation CIEV und Crewmitglied der Alan Cody aus eigener Erfahrung berichtet.
Sie machen uns weiß, man könne die Fluchtbewegung stoppen, indem man sich einfach aus der Verantwortung stiehlt und sich zurückzieht. Das ist eine unmoralische und widerwärtige Strategie, getreu dem Motto aus dem Augen, aus dem Sinn. Und damit auch ihr von der ganzen Tragödie an der derzeit tödlichsten Grenze der Erde nichts mitbekommt, versucht man nicht, Regierungsorganisationen zu verbieten, die staatlichen Versäumnisse zu kompensieren, um in aller Ruhe einen Vorhang vor die Szenerie zu ziehen. Am Donnerstag gab die italienische Abgeordnetenkammer grünes Licht für einen Gesetzentwurf, nachdem Seenotretter künftig Strafen bis zu 1 Million Euro drohen, wenn sie mit ihren Schiffen unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fahren. Das bedeutet nicht, in Häfen einzufahren, sondern lediglich in die 12-Seemeilen-Zone einzudringen. Es erlaubt auch den Behörden in diesem Fall, das betreffende Schiff zu konfiszieren. Man kriminalisiert und beschimpft uns. Zugleich versucht man uns durch Hinhaltetaktik auszuhungern, nachdem wir um Zuteilung eines sicheren Hafens, den wir mit Geretteten anlaufen dürfen, gebeten haben. Dies geschieht in finanzieller Art und Weise, denn jeder Tag, den wir vor einem vermeintlich sicheren Hafen kreuzen und ausharren müssen, kostet immens Geld. Wir müssen mittlerweile zum Crewwechsel bis nach Mallorca fahren, das beansprucht 4 Tage hin und wieder zurück. 8 Tage, in denen nicht gerettet werden kann und die ein Vielfaches kosten, verglichen mit der Anreise von unserer früheren Basis Malta aus. Aber es wird auch schwieriger, ehrenamtliche Crews zu finden, die eine derartige Flexibilität bieten. Man versucht zudem, uns und unsere Gäste an Bord mental in die Knie zu zwingen durch diese Hinhaltetaktik. Das ist für alle Beteiligten extrem belastend. Der Bevölkerung gaukelt man unterdessen vor, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, indem man Millionen in die Ausrüstung und Ausbildung der sogenannten libyschen Küstenwache steckt. Die libysche Küstenwache, das sind aber keine netten Leute, wie ihr vielleicht schon gehört habt. Sie sind vielmehr extrem gewaltbereite Milizionäre, die nachgewiesenermaßen selbst Teil des ganzen Schlepperbusiness sind. Weiß das eigentlich unsere Bundesregierung und die EU? Ja, sie weiß es. So erschreckend und beunruhigend es auch ist.
Aus welchen Gründen die Menschen zur Flucht gezwungen werden und was für eine Odyssee sie erwartet, erzählt Abdul, der als Kind zusammen mit seiner Familie die Flucht aus Syrien erleben musste.
Die einzige Möglichkeit war für uns in den Libanon zu fahren, bevor uns etwas Schlimmes passiert. Doch dort ging es uns auch nicht so gut, da wir keine Möglichkeit hatten, in die Schule zu gehen. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, nach Ägypten zu fliegen. Nach kurzer Zeit brach dort die Revolution aus. Deshalb müssen wir zurück in den Libanon kehren. Ein Cousin in Kanada half uns. Er schickte Geld. Mit dem Geld konnten wir schließlich in die Türkei fliegen. Von dort aus wollten wir nach Europa. Wir waren in Çeşme. Von Çeşme aus gingen Boote nach Chios, eine griechische Insel. Wir mussten 3-mal probieren. Da wir das erste Mal von der türkischen Polizei erwischt wurden und sie haben uns auch die Rettungswesten weggenommen. Deshalb mussten wir diese nochmal kaufen. Das zweite Mal fuhr das Boot dann doch nicht. aber das dritte Mal war erfolgreich. Da lagen schon drei Boote am Strand, jedes für ungefähr 25 Menschen. Doch sie packten 50 hinein. Das Problem war, dass die Boote nicht am Strand lagen, sondern etwa 50 Meter weiter im Meer, so dass meine Eltern meine kleine Schwester tragen mussten. Wir hatten Glück, dass das Meer an dem Tag glatt und ruhig wie eine Decke war. Aber es war nachts und sehr dunkel. Die Menschen im Boot und wir natürlich auch mussten mit dem engen Platz zurechtkommen. Ich sollte die ganze Fahrt lang stehen bleiben, so wie mein Bruder, mein Vater und viele andere auch. Es gab auch natürlich viele Konflikte. Ich und meine Geschwister hatten sehr viel Angst. Meine Schwester haben geweint, so wie viele Kinder am Boot auch. Meine Eltern hatten Angst, dass uns etwas passiert und hatten das Gefühl, sie hätten uns etwas Schlimmes angetan. Doch wir wussten, dass sie das alles machen, damit wir eine viel bessere Zukunft haben. Die Überfahrt dauerte etwa eine Stunde. Die Griechen taten, was sie konnten. Sie schickten uns weiter auf eine große Fähre nach Piräus, den Hafen von Athen. Dann wurden wir mit Taxen nach Mazedonien gebracht. Von dort mit dem Zug nach Serbien. Dann ging es weiter nach Ungarn. Da hatten wir keine andere Möglichkeit, außer in einen geschlossenen Wagen einzusteigen. In so einem Wagen sind am gleichen Tag 70 Menschen erstickt. Mit dem Wagen fuhren wir von Ungarn durch Österreich nach Deutschland. 2015 kamen wir in Deutschland an.
Flucht erscheint vielen, die hier ein friedliches Leben führen können, als Kapitulation oder vermeintlich leichter Ausweg aus einer wirtschaftlich unbefriedigenden Situation. Dass Flucht auch mit der deutschen Biografie mehr zu tun hat, als so manche vielleicht wahrhaben wollen, betonte Eva Maria Brütting vom Haus Frieden.
Flucht und damit zuwandernde Menschen ist ja kein neues Phänomen. Flucht gab es und gibt es schon immer und überall auf der Welt. Sei es vor unwirtlich gewordenen Lebensverhältnissen, heute und in Zukunft sind es die Auswirkungen der Klimaerwärmung, oder sei es vor politisch und gesellschaftlich untragbaren Verhältnissen oder vor Krieg. Gerade haben wir Abdul gehört. Deutschland betreffend, denken Sie an die Emigranten, die sich vor Hitlers nationalsozialistischem Rassenwahn und vor seiner diktatorischen, ja tyrannischen Politik in Sicherheit bringen mussten, die keinerlei abweichende Meinung tolerierte. Am Ende dieser Zeit gab es große Fluchtbewegungen aus dem Osten Europas, zum Beispiel aus dem Sudetenland oder aus Schlesien nach Restdeutschland. Meine eigene Mutter musste als 12-Jährige aus der Nähe von Breslau fliehen mit ihrer Mutter und ihrem jüngeren Bruder. Sie waren die Flüchtlinge damals im Westen, die mit dem, was in einen Koffer gepasst hatte, hier neu anfangen mussten. Doch zurück zur Flucht übers Meer. Auch Deutschland und Gesamteuropa kannte eine Zeit der Flucht übers Meer. Heute beschönigend Auswanderung genannt. Ich zitiere aus einer Tafel neben dem Nachbau eines sogenannten Auswanderer-Segelschiffes im Deutschen Museum in München. Aus wirtschaftlicher Not und politischer Verfolgung gingen zwischen 1850 und 1914 etwa 14 Millionen Europäer, zum Teil mit ihren Familien, nach Nordamerika. Hunderte von Menschen mussten die Zeit im Boot, 4 Wochen bis 4 Monate dauerte es, im Zwischendeck verbringen. 4 Monate. Mangelhafte Verpflegung, jammervolle hygienische Bedingungen trugen zur Ausbreitung von Krankheiten bei. 1853 starb jeder 10. Auswanderer auf der Überfahrt.
Was es wirklich heißt, in den Schuhen eines Menschen zu stecken, der gezwungen wurde, seine Heimat auf einer derart lebensgefährlichen Route zu verlassen, reflektierte ein Sprecher der Grünen Jugend.
Also, ich habe mich mal mit einer Freundin unterhalten und sie hat mich gefragt, sag mal, wovor hast du am meisten Angst? Also, was wäre die schlimmste Art für dich zu sterben? Und dann habe ich gesagt, ertrinken. Wenn ich jetzt ein Flüchtling auf dem Meer wäre und mir klar werden würde, dass ich gleich ertrinken muss, dann würde ich mich fragen, Was habe ich getan, dass ich das verdient habe? Und mir würde nichts einfallen. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich wollte einfach vor Hunger, vor Verfolgung, vor Tod fliehen. Aber ich sterbe trotzdem. Warum? Und ich würde mich fragen, warum hilft mir keiner? Ich meine, es gibt doch Leute, die mir helfen könnten. Es gibt die EU, es gibt andere Länder, die mir helfen könnten. Es gäbe andere Menschen, die mir helfen könnten. Mir würde keine Antwort einfallen. Der Grund ist einfach, dass ich nicht anerkannt werde, dass ich eigentlich schon gar nicht mehr fast als Mensch anerkannt werde. Mir wird eigentlich das Recht abgesprochen, mein Leben weiterzuführen. Ich fliehe ja vor dem Tod. Ich fliehe vor Hunger in meinem Heimatland und vor Verfolgung. Aber ich sitze da drin und mir wird einfach nicht klar. Das liegt daran, dass zum Beispiel Hunger gar nicht als richtiger Fluchtgrund anerkannt wird. In Artikel 16a des Grundgesetzes steht drin, dass nur politisch Verfolgte dieses Recht auf Asyl genießen. Aber es haben doch auch Menschen, die hungern in ihren Ländern, aufgrund von Gegebenheiten wie zum Beispiel schlechten Boden, der auch durch den Klimawandel bedingt ist, das Recht zu leben. Aber es wird ihnen einfach nicht zugestanden, dass sie das Recht zu leben haben. Das ist meiner Meinung nach nicht gerecht. Das ist offenkundig nicht gerecht.
Unterstützt wurde die Seebrücke Fürth außerdem von einem breiten Spektrum. Unter anderem zeigten sich der Bürgermeister Braun, Uli Schönweiß, Stadtrat der Linken, die Partei Die Partei, die Sozialreferentin der Stadt Fürth, der evangelische Dekan Sichelstiel, die antifaschistische Jugend, das Bündnis gegen Rechts, der Protestgarten Fürth, Fridays for Future, Konstantin Wecker, der mittelfränkische Schriftstellerverband und noch viele mehr solidarisch. Diese Demonstration war mit Sicherheit nicht die letzte Aktion der Seebrücke Fürth. Ein Resümee der Aktion und ein Ausblick auf weiteres gab uns Rainer, Mitorganisator der Demonstration und Sprecher der Seebrücke Fürth.
Ja, ich hätte mir noch eine größere Resonanz. Nach dem allen, was wir vorher erfahren haben an Unterstützung, wenn wir Organisationen oder den Dekan oder Parteien angesprochen haben, unterstützt ihr uns und den Stadtratsbeschluss sicherer Hafen in Fürth. Es hat in der Regel gar kein Überlegen gebraucht. Sie haben sofort gesagt ja. Und unsere Unterstützerliste wird immer größer und immer länger. Deswegen hätte ich mir heute ein paar Menschen mehr überlegt, aber vielleicht lag es an der Hitze.
Ja, was sind so die nächsten Aktionen von Seebrücke Fürth, die jetzt so anstehen?
Also wir sind ein kreativer Haufen. Das heißt, also jeder ist eingeladen, seine Kreativität einzubringen. Wir haben Kontakt zu einer freiwilligen Helferin, die in Moria war, auf Lesbos, in dem Lager, wo die Leute ja nicht mehr wegkommen, bis ihr Asylverfahren dann durch ist, konzipiert für 1.000 Leute, ich weiß es nicht, mittlerweile 6.000 Leute, die in unsäglichsten Bedingungen dort leben. Sie war da zweimal als freiwillige Helferin und wir planen jetzt eine Aktion, dass wir sagen, die Leute sollen uns Fotos davon schicken, aus dem Lager, aus ihrem Leben. Wir werden diese Fotos hier vergrößern und werden sie in einer Open-Air-Ausstellung durch die Fußgängerzone tragen. Das heißt, nicht die Leute sollen in eine Ausstellung gehen, nein, wir bringen die Ausstellung zu den Leuten, wir konfrontieren sie mit den Situationen, die in diesen Lagern herrscht.
Kann man euch dann irgendwo folgen, dass man genau solche Aktionen eben nicht verpasst?
Wir sind ja schon multimedial unterwegs, das heißt, wir haben einen Facebook-Account, ich betreue den Twitter-Account, wir sind auf Instagram, wir sind auch auf der Seebrücke.org-Seite, wo man unsere Veranstaltung sehen kann. Ansonsten muss man sich auf Twitter anmelden und dann Seebrücke Fürth eingeben, dann findet man uns.